Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie hier und heute im Jüdischen Museum begrüßen zu dürfen. Ich danke vorab, und wenn ich ich sage, dann spreche ich im Namen des Verlags der Weltreligionen, sehr herzlich Professor Dr. Michael Blumenthal, dem Direktor dieses wunderbaren Museums, der bis vor wenigen Augenblicken noch hier sein konnte, jetzt aber dringend zu einem anderen Termin abreisen musste, und Frau Silly Kugelmann, der stellvertretenden Direktorin und Programmdirektorin des Jüdischen Museums, die uns ihr Haus geöffnet haben und diesen einzigartigen Raum zur Verfügung gestellt haben. Ich danke sehr herzlich den drei Herren zu meiner Linken auf dem Podium, den Professores Doctores Peter Schäfer, Micha Brumlik und Christoph Markschies. Lassen Sie mich das so sagen, ein so hochkarätiges und hochdekoriertes Podium kann man wohl nur selten im Leben live erleben, wollte ich jeden von Ihnen auch nur mit einem einigermaßen repräsentativen Ausschnitt aus den unzähligen Forschungspreisen, akademischen Würdigungen, Akademiemitgliedschaften, Forschungsstipendien und dergleichen mehr vorstellen, dann müssten wir die Erörterung unseres Themas auf einen anderen Termin verschieben, damit wäre niemandem gedient. Ich erlaube mir deshalb, wenn ich Ihnen die drei Herren jetzt vorstelle, mich sehr kurz zu fassen. Selbst Leibniz-Preise, den Andrew Mellon Award, Universitätspräsidentschaften und vieles mehr zu unterschlagen und nur das ganz, ganz Wesentliche zu nennen. Peter Schäfer in der Mitte war Professor für Judaistik zunächst in Köln und dann hier an der Freien Universität. Er ist seit 1998 Perelman Professor of Jewish Studies und Professor of Religion an der Universität Princeton. Christoph Markschies zu seiner Linken, also von Ihnen aus gesehen zu seiner Linken, war Professor für Kirchengeschichte bzw. historische Theologie zunächst in Jena, dann in Heidelberg und ist 2004 Inhaber des Lehrstuhls für ältere Kirchengeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Und Micha Brumlik, der folglich von Ihnen aus gesehen ganz rechts sitzt, lehrte von 1981 bis 2000 an der Universität Hamburg und ist seit 2000 Professor für Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Ihnen dreien in unser aller Namen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Damit Sie sich den Ablauf des heutigen Abends etwas konkreter vorstellen können und wissen, was sie erwartet, skizziere ich das ganz knapp. Peter Schäfer wird zunächst eine, wie ich denke, höchstens halbstündige Übersicht über die wesentlichen Themen der jüdischen Mystik geben. Er wird uns dabei auf eine Zeitreise nehmen, die gut 1000 bis 1200 Jahre umfasst. Vom biblischen Ezechielbuch bis zur sogenannten Hechalot- oder Thronwagenmystik. Er wird uns auch auf Himmelsreisen nehmen, die in zahlreichen Texten der jüdischen Mystik eine große Rolle spielen. Es sind anschauliche und bilderreiche Erzählungen, anhand derer uns Peter Schäfer die Hauptthemen und die wesentlichen Anliegen jüdischer Mystik vorstellen wird. Anschließend ist das Gespräch zwischen unseren Podiumsteilnehmern eröffnet. Und im Anschluss daran wiederum wird sich die Möglichkeit für einige Fragen geben, die Sie an unsere Experten stellen können. Reisen, auch wenn es nur Zeit- und Himmelsreisen sind, machen trotzdem hungrig und durstig. Durch die großzügige Unterstützung der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum kann ich Sie im Anschluss dann zu einem Buffet und zu Getränken einladen. Sie haben die Anzeichen schon beim Hereinkommen gesehen. Der Geschäftsführer der Udo-Keller-Stiftung, Dr. Kai Wermtgen, hat ja eigentlich selbst heute Abend hier sein wollen und Sie an meiner Stelle begrüßen wollen, hat aber einen Unfall erlitten und musste deswegen gesundheitshalber leider absagen. Ihm möchte ich in unser aller Namen für die Förderung dieses Abends herzlich danken und Ihnen gute Besserung wünschen. Und schließlich folgt ein letztes Dankeschön, ein Dankeswort an all diejenigen, die diesen Abend geplant und organisiert haben. Wenn man sich überlegt, wie gering die bloße Wahrscheinlichkeit ist, dass sich bei dem Vergleich der Terminpläne dieser drei Herren überhaupt so etwas wie eine Schnittmenge gibt, das sich dann auch noch mit den Zeitplänen und mit den Raumplänen des jüdischen Museums vereinbaren lässt und vieles andere mehr, was es bei der Vorbereitung einer solchen Veranstaltung zu bedenken gibt, dann können Sie ermessen, dass zahlreiche Helfer dafür gesorgt haben, dass das möglich geworden ist. Und umso größer ist nun für uns die Freude, dass das Unwahrscheinliche wirklich geworden ist und wir uns nun der jüdischen Mystik zuwenden können. Ich möchte Herrn Schäfer bitten, den Auftakt zu machen. Ja. Vielen Dank.
Ja, die Spielregeln haben Sie gerade gehört. Ich soll Sie jetzt zunächst nicht zu lange in das Buch einführen, denn wir gehen nicht davon aus, dass Sie es alle schon gelesen haben. Ich möchte auch danken. Zunächst möchte ich danken dem Jüdischen Museum und dem Surkamp Verlag und der Stiftung für diese Veranstaltung. Ich möchte aber auch nicht versäumen, Klaus-Jürgen Thornton, den Sie gerade gehört haben, nochmal öffentlich zu danken. Denn er hat eine Sache unterschlagen hier. Er hat unterschlagen, dass er das Buch, von dem wir reden, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt hat. Und das hat er, wenn ich das sagen darf, so hervorragend gemacht, dass ich ihm dafür ganz besonders dankbar bin und auch nochmal öffentlich dafür danken möchte. Und natürlich danke ich den beiden Herren zu meiner Rechten und Linken, Christoph Markschies und Micha Brumlik. Ja, wir reden heute über ein Buch über jüdische Mystik und noch dazu mit dem Anspruch, das Buch, die Ursprünge dieser jüdischen Mystik zu erhellen. Und Mystik ist, nehme ich an, für uns alle ein schwammiger Begriff. Und der Normalverbraucher denkt bei Mystik vermutlich an Esoterik, New Age, Spiritualität oder gar vielleicht sogar an die Popsängerin Madonna. Denn letztere hat immerhin die Kabbalah, die Hochform der jüdischen Mystik, in der New Age-Bewegung hoffähig gemacht. Trägt sie doch nicht nur ein rotes Armbändchen, das haben Sie sicher schon mal gesehen, sondern ihre Verbundenheit mit der Kabbalah zum Ausdruck bringen soll, sondern angeblich trägt sie auch den Zohar immer mit sich herum. Und der Zohar ist ein großes Hauptwerk der jüdischen Mystik und in vielen, vielen Bänden. Und vor der Digitalisierung, da fing sie schon damit an, habe ich mich immer gefragt, wie sie das wohl gemacht hat. Ob sie da immer eigene Diener für hatte, die den mit hier rumschleppen mussten. Ich habe das nie gesehen. Also, aber jetzt ist es ja auf dem Chip. Jetzt kann sie den also als Halskette, nehme ich an, mit sich tragen. Denn sie sagt ausdrücklich, dass sie immer unter dem Einfluss der Strahlen, so heißt ja Strahl, Glanz, der Strahlen des Glanzes des Zohar sein möchte. Mein Buch geht in eine andere Richtung. Es befasst sich mit der jüdischen Mystik als einer Form der in den drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, beheimateten Mystik, also einer Mystik als Ausdruck von Religion. Und zwar als Ausdruck einer Religion, die an die Existenz eines persönlichen und transzendenten Gottes glaubt. Also, damit sind per Definitionem Naturreligionen oder Religionen, die als das höchste Ziel in der Auslöschung des Individuums und seiner Verbindung mit der Welt sehen, sind damit von vornherein nicht angesprochen, ausgeschlossen. Schauen wir uns Definitionen dieser Mystik der drei großen Religionen in gängigen Lexika an, so stoßen wir auf einen bemerkenswerten Befund. Für fast alle Lexika, ich habe einige überprüft, ist es selbstverständlich, dass Mystik und damit auch jüdische Mystik vor allem ein Wesensmerkmal erfüllen muss, damit man von Mystik sprechen kann, und das ist die Unio Mystica. Unio Mystica ist demnach ein Begriff, der die Vereinigung des menschlichen Selbst, gewöhnlich der menschlichen Seele, mit Gott thematisiert. Also in Mystik, sagt diese Definition, geht es immer im Wesentlichen um die Unio Mystica, die Vereinigung des menschlichen Selbst mit Gott, das Aufgehen des menschlichen Selbst in Gott, in der umfassenden und überwältigenden Wirklichkeit Gottes. Trifft diese Definition von Mystik auch für die jüdische Mystik zu, frage ich, denn immerhin ist es ja die älteste der drei monotheistischen Religionen. Und hier muss ich eine wichtige Einschränkung machen. Mein Buch befasst sich nicht mit der jüdischen Mystik schlechthin, das heißt allen historischen Spielarten der jüdischen Mystik. Denn diese Aufgabe, diese gewaltige Aufgabe, hat kein Geringerer als Gershom Scholem in Angriff genommen und geleistet, der Begründer der Erforschung der jüdischen Mystik als einer Disziplin im Fächerkanon der jüdischen Studien. Und sein monumentales Hauptwerk, das werden die meisten von Ihnen kennen, ursprünglich auf Englisch, Major Trends in Jewish Mysticism, erschien zuerst 1941, also mitten im Krieg, und dann in vielen deutschen Übersetzungen, Auflagen und Übersetzungen seit 1957. Scholems monumentale Major Trends haben die Erforschung der jüdischen Mystik bis heute bestimmt. Aber sie, sein Buch, die Major Trends, haben auch einige offenkundige Mängel, derer Scholem sich auch selbst bewusst gewesen ist. Die Major Trends beginnen nämlich mit der Merkava-Mystik, zu Deutsch Thronwagen-Mystik, als der ersten Manifestation der jüdischen Mystik in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, ich komme darauf zurück, springen dann zum aschkenasischen Chassidismus im Mittelalter des 11. und 12. Jahrhunderts, der ganz gewiss keine mystische Bewegung ist, und behandeln dann im Wesentlichen die Kabbalah als die Hochform der jüdischen Mystik, beginnend mit Abraham Abulafia im 13. Jahrhundert, die über den Zohar um 1300, die lurianische Kabbalah im 16. Jahrhundert, Shabtai Zvi und die sabbatianische Bewegung im 17. Jahrhundert, bis schließlich zum osteuropäischen Chassidismus vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Und zwei Dinge fehlen in dem Buch von Scholem völlig. Einmal fehlt ausgerechnet die Schrift, die als erstes kabbalistisches Werk im eigentlichen Sinne gilt, nämlich das Buch Bahir, das um 1200 gewissermaßen vom Himmel fällt, ganz plötzlich erscheint, und zwar in Südfrankreich. Und zweitens fehlt eine klare Beschreibung und historische Einordnung der vorkabbalistischen Mystik, jüdischen Mystik. Ihre erste Manifestation ist für Scholem, wie gesagt, die Merkava-Mystik. Aber wie kommt es, wie es zu dieser kommt, bleibt bei ihm weitgehend dunkel. Wie kommt es also zur Merkava-Mystik? Was passierte im Judentum vorher? Und das ist das Thema meines Buches, das sich auf diese vorkabbalistische Mystik konzentriert, von der hebräischen Bibel bis zur Merkava-Mystik, beziehungsweise genauer auf die Frage, in welchem Sinne können wir im Judentum vor der Kabbalah von Mystik sprechen? Was sind die Ursprünge dessen, dass in der Kabbalah seine vielfältigen und das Judentum über Jahrhunderte prägenden, manchmal auch beinahe zerreißenden Ausformungen erhält? Ganz kurz ein Überblick über die Kapitel des Buches. Erstes Kapitel, die Vision Ezechiels im Buch Ezechiel Kapitel 1. Das Buch entstand im babylonischen Exil, also im Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus. Das war also sehr früh. Sie kennen das vielleicht, das erste Kapitel von Ezechiel. Ezechiel sieht den Himmel offen, steht auf der Erde, sieht den Himmel offen und sieht im Himmel einen Thronwagen. Den Thronwagen, ganz klar, Gottes, der getragen ist von den vier Tieren, die Sie alle kennen, Löwe, Adler, Stier und Mensch. Und er sieht eine Gestalt auf diesem Thron, die ganz eindeutig die Gestalt Gottes ist. Und dies ist in Ezechiel die weitestgehende Beschreibung dessen, Beschreibung Gottes, die wir in der hebräischen Bibel überhaupt finden können. Es gibt nichts, das so weit geht wie Ezechiel Kapitel 1. Ezechiel Kapitel 1 ist nicht, sage ich, ist nicht der Ursprung der jüdischen Mystik, aber wohl der Beginn der Geschichte der jüdischen Mystik. Dann die nächsten beiden Kapitel befassen sich mit der apokalyptischen Literatur, konkret mit den sogenannten Aufstiegsapokalypsen. Und da ist das wichtigste Buch, das sogenannte erste Henoch-Buch, ein Teil aus diesem ersten Henoch-Buch, das Wächterbuch aus dem späten 3. Jahrhundert vor Christus. Das befasst sich mit Henoch. Henoch kennen Sie vielleicht aus der Bibel auch. In Genesis wird er nur ganz kurz erwähnt als einer der vorsintflutlichen Patriarchen, der lange lebte, aber nicht so lange wie seine Mitpatriarchen. Er starb nämlich, nein, er starb eben nicht. Er verschwand mit im zarten Alter von 365 Jahren. Und die Bibel sagt, Henoch wandelte mit Gott und dann war er nicht mehr. Er war nicht mehr da, denn Gott hatte ihn weggenommen. Dieser mysteriöse Vers hat eine ganze große Literatur angestoßen. Was ist mit diesem Henoch geschehen? Offenbar ist er nicht gestorben, er war bei Gott. Und das äthiopische Henoch-Buch schildert in einem Kapitel sehr ausführlich, wie er in den Himmel aufgestiegen ist. Also er bleibt nicht wie Ezechiel auf der Erde, sondern er steigt in den Himmel auf und sieht im Himmel Gott auf seinem Thron sitzen. Er sieht nicht viel von Gott in Wirklichkeit, er sieht im Grunde nur sein leuchtendes Gewand und ganz furchtbar viel Feuer drumherum. Feuer ist ein klassisches Phänomen dieser Erscheinungen. Und dann geht es im Wesentlichen um eine Offenbarung anschließend, was mit dem Volk Israel und mit der Geschichte in Zukunft geschehen wird. Und dies ist auch das Thema der meisten Aufstiegsapokalypsen. Dann im nächsten Kapitel springe ich zu Qumran. Das ist die sogenannte Sekte vom Toten Meer, die Gemeinde vom Toten Meer, 2. Jahrhundert vor bis 68 nach Christus, die sich selbst vorstellt, in einer Gemeinschaft mit den Engeln zu leben. Und diese Gemeinschaft mit den Engeln kommt in zwei Punkten zum Ausdruck. Einmal in der Liturgie, wenn sie beten, dann sind sie mit den Engeln vereinigt, die Qumran-Leute, und vereinigt im gemeinsamen Lobpreis von Menschen und Engeln. Und zweitens auch im endzeitlichen Heiligen Krieg. Die Qumran-Leute erwarten, wie Sie ja wissen, eine Entscheidungsschlacht am Ende zwischen den Söhnen des Lichtes, das sind Sie, und den Söhnen der Finsternis. Und in dieser Entscheidungsschlacht sind die Engel auf ihrer Seite. Die Menschen der Qumran-Gemeinde kämpfen mit den Engeln zusammen diese Entscheidungsschlacht am Ende der Zeiten. Dann das nächste Kapitel befasst sich mit Philo, dem großen jüdischen Philosophen der Antike, im 1. Jahrhundert nach Christus in Alexandria, also dem Vertreter des hellenistischen Judentums. Und hier betreten wir eine völlig andere Welt. Hier haben wir einen Philosophen, der Leib und Seele, Körper und Seele radikal trennt im platonischen Sinne, für den die Seele zu Gott aufsteigt, für den die Seele im Körper des Menschen gefangen ist und deren höchstes Ziel es ist, nach dem Tode, manchmal auch schon bei besonders bevorzugten Menschen, auch schon während des Lebens, zu Gott sich aufzuschwingen, endgültig aber erst nach dem Tode. Und oben angekommen wird diese Seele in etwas völlig Neues verwandelt, wird vom göttlichen Licht überwältigt und wird in etwas ganz Neues verwandelt. Philos Idee dieses Aufstiegs der Seele kommt, wie ich meine, dem Ideal, das wir eben aus den Lexika zitiert haben, der Unio Mystica, der Vereinigung der menschlichen Seele mit Gott, noch am nächsten. Die nächsten beiden Kapitel befassen sich mit den Rabbinen, das heißt mit den Helden des rabbinischen Judentums, der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Das heißt, das Judentum nach der Tempelzerstörung 70 nach Christus bis zum Anfang des 7. Jahrhunderts nach Christus, das die großen Werke des rabbinischen Judentums geschaffen hat, Mishnah, die beiden Talmude, die Midrashim und die Targumim, die aramäischen Bibelübersetzungen. Und diese Rabbinen, die sind ausschließlich mit der Exegese bestimmter als gefährlich eingestufter Bibeltexte beschäftigt. Nicht mit einer Himmelsreise und auch nicht mit einer Vision Gottes auf seinem Thron. Deswegen habe ich dieses Kapitel genannt Annäherung an Gott durch Exegese. Das heißt, der Seher der Aufstiegsapokalypsen verwandelt sich hier in einen Rabbi, einen Rabbiner, der die Offenbarung durch die richtige Exegese der Bibel empfängt und Gott in der Tora entdeckt. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt in eine ganz andere Richtung. Die können wir noch gerne vertiefen, wenn wir Zeit dazu haben. Schließlich das nächste Kapitel, das schon mehrmals angesprochene erste Manifestation der jüdischen Mystik, der Merkava-Mystik oder Thronwagen-Mystik. Dies ist der Höhepunkt dessen, was man in der Antike als jüdische Mystik bezeichnen könnte. Es geht hier um Hymnen, Lieder, Litaneien, Berichte, die von einem Aufstieg eines Menschen zum göttlichen Thron erzählen, um den Aufstieg kreisen. Dieser Mensch, der zum göttlichen Thron aufsteigt, heißt auf Hebräisch Yored Merkava, was nun wörtlich heißt, derjenige, der zu Merkava herabsteigt. Nicht hinauf, sondern herab. Und die Gelehrten streiten sich bis heute darum, warum das so ist, und wir haben keine Lösung dafür. Vielleicht fällt Ihnen ja eine ein. Die Literatur dieser Mystik wird Hechalot-Literatur genannt. Und für die von Ihnen, die Hebräisch können, die wissen sofort, Hechal, was ist Hechal? Hechal ist der Vorraum im Salomonischen Tempel vor dem Allerheiligsten. Das heißt, die Literatur, der Begriff Hechalot-Literatur sagt sofort, worum es geht. Es geht jetzt um einen Aufstieg, nicht mehr im irdischen Tempel, sondern um einen Aufstieg in den himmlischen Tempel, um Gott auf seinem Thron im himmlischen Tempel im Himmel sitzen sehen zu können. Es gibt verschiedene Texte, Traktate, in denen dies thematisiert wird. Die wichtigsten nenne ich Ihnen kurz, die haben alle ziemliche Fantasienamen. Hechalot Rabbati, die großen Hechalot, Hechalot Zutati, die kleinen Hechalot, Shi'ur Koma. Shi'ur Koma ist eine Textgattung, eine sehr merkwürdige Textgattung, in der die Dimensionen und Maße des göttlichen Körpers beschrieben werden. Also wie lang ist sein Arm, seine Füße, seine Arme, seine Beine, sein Oberkörper, sein Kopf und welche Namen haben diese Körperteile? Besondere Art von Text. Und schließlich ein Buch, das heißt das dritte Henoch-Buch, ein Merkava-mystischer Text, in dem Henoch wieder eine große Rolle spielt, und auf den komme ich am Schluss nochmal zurück. Wir haben dort also vor allen Dingen Aufstiegsberichte, dieser Aufstieg des Menschen durch verschiedene Himmel und himmlische Paläste zum siebten und höchsten Himmel. Der Aufstieg ist in der Regel als gefährlich geschildert. Da stehen Engel am Eingang der verschiedenen Himmel und der Aufsteigende muss ihnen Siegel vorzeigen, auf denen Namen stehen, und die Siegel müssen die richtigen Namen haben. Wenn sie die falschen Namen haben, dann werden die den Aufstieg versuchen, sofort von den Engeln erschlagen und kommen nicht weiter. Also es sind auch magische Implikationen hier. Wenn dieser Aufsteigende, der Merkava-Mystiker, endlich ganz oben angekommen ist, und der Aufstieg dauert lange, ist schwierig, ist gefährlich, und wir, die Leser, sitzen sozusagen mit hängender Zunge und warten nun darauf, was passiert denn nun endlich, wenn er endlich oben da ist. Und wenn er oben da ist und wir nun denken, jetzt wird endlich Gott auf seinem Thron beschrieben, dass wir endlich mal wissen, wie ist er denn nun, wie sieht er denn nun aus, dann kommt nichts mehr. Dann kommen wieder endlose Litaneien, Gebete, Gott als König, Texte, die ganz gewiss nicht beschreiben, wie Gott aussieht. Also sozusagen die Vision, die wir erwarten, stößt irgendwo ins Leere. Statt endlich den Mystiker dabei zu beobachten, wie er sich der Schau Gottes erfreut, werden wir mit einer weiteren Salve von endlosen Litaneien abgespeist. Aber genau das, so argumentiere ich in dem Buch, ist der Inhalt der Vision. Nicht das Bild, nicht die äußere Erscheinung Gottes auf seinem Thron, sondern es geht um die Einbeziehung des Mystikers in die himmlische Liturgie. Er nimmt persönlich jetzt teil an der himmlischen Liturgie. Das heißt, es geht nicht, wie in diesen Lexika-Definitionen, um eine Unio Mystica, eine Vereinigung mit Gott, sondern es geht, so habe ich es genannt, um eine Unio Liturgica, eine liturgische Einbeziehung, Vereinigung des Menschen mit der Liturgie, in die Liturgie der Engel. Der zweite wichtige Aspekt: wie in den Aufstiegsapokalypsen wird großes Gewicht gelegt auf die Sendung des Merkava-Mystikers. Der muss nämlich immer wieder auf die Erde zurück. Der darf nicht oben bleiben. Der muss zurück und er muss den Menschen auf der Erde, seiner Gemeinde auf der Erde berichten, was er oben gesehen hat. Und was hat er gesehen? Er hat Gott auf seinem Thron gesehen und er hat sich an der Liturgie der Engel im Himmel beteiligt. Was ist also die Botschaft? Die Botschaft, die er den Menschen auf der Erde mitgibt, ist: unser Gott sitzt obwohl der Tempel zerstört ist, unser Gott sitzt immer noch da oben im Himmel. Er ist noch immer noch für uns da. Er kümmert sich um uns. Mehr noch, er liebt uns immer noch. Und es gibt Texte, die gehen sehr weit in der Beschreibung dieser Nähe, dieser fortdauernde Liebe Gottes. Ist ein sehr, sehr berührender Text, wo es heißt, wenn Israel auf der Erde in den Synagogen die Kedusha, das dreimal heilig, heilig, betet, dann sitzt Gott auf seinem Thron und beugt sich über die auf der Armlehne seines Thrones eingravierte Bild Jakobs, das ist der Engel Israels, und küsst es und umarmt es und preist es. Ja, das ist also eine sehr intime Szene, die enge Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde auf der Erde zum Ausdruck bringen. Und das, denke ich, ist die Botschaft dieser Merkava-Mystik. Es gibt keine Spur mehr der klassischen Vorstellung von Gottes Immanenz auf Erden. Gott ist nicht mehr auf Erden, weil der Tempel zerstört ist. Und es sieht auch nicht so aus, als würde Gott in naher Zukunft in einen wiedererbauten Tempel zurückkehren können. Aber genau darin, das ist meine These, liegt die Botschaft, dass man sich Gott, der im Allerheiligsten seines himmlischen Tempels im siebten Himmel thront, dass man sich diesem transzendenten, aber eben nicht so transzendenten Gott immer noch nähern kann. Zwar nur einige wenige auserwählte Mystiker, aber man kann sich ihm nähern. Und der Graben zwischen ihm und seinen Geschöpfen kann überbrückt werden. Das heißt also, die angebliche Transzendenz verwandelt sich in eine neue, unerhörte, unerwartete Immanenz. Eine solche Botschaft setzt offensichtlich nicht nur den zerstörten Tempel voraus, sondern auch das Eingeständnis, dass diese bedauerliche Situation auf absehbare Zeit anhalten könnte. Wenn wir die späte Entstehung der Jeralot-Literatur, wie ich meine, gegen Ende der rabbinischen oder sogar der nachrabbinischen Epoche ernst nehmen, also 6. 7. Jahrhundert nach Christus, dann müssen wir hier auch den Anspruch der christlichen Kirche bedenken, die sich in Palästina fest als die vorherrschende Macht etabliert hatte. Und diese Macht mit einer Fülle von christlichen Kirchenbauten unterstreicht, die jeden jüdische Hoffnung auf einen Wiederaufbau des Tempels zunichte machten. Das Heiligtum war an die Christen verloren. Die beanspruchten, das neue Israel, der neue geistige Tempel zu sein. Ein Anspruch, aufgrund dessen einen Wiederaufbau des Tempels und eine Neuaufnahme der Opfer überflüssig wurden. Es ist unter dem Eindruck dieser historischen Umstände, dass unsere Merkava-Mystiker sich auf ihre Reise in den himmlischen Tempel begaben, um dort ihren Gott wieder zu entdecken und sich mit den Engeln in ihrer himmlischen Liturgie zu vereinigen. Und dies, so möchte ich argumentieren, ist eben die spezielle Form der jüdischen, frühen jüdischen Mystik. Keine Unio Mystica, sondern der Versuch, Gott nach der Zerstörung des Tempels und der Etablierung des Christentums nahe zu kommen. Nicht mehr im irdischen, sondern im himmlischen Heiligtum, um sich der fortdauernde Liebe und Erlösung Gottes zu versichern. Eine Mystik mit geschichtlicher Dimension für das ganze Volk Israel, nicht für den Einzelnen. Also, wenn man so will, eine sehr jüdische Form der Mystik. Und eine zentrale These meines Buches, die ich in meinen letzten Veröffentlichungen weiter ausgeführt habe, ist also, und damit schließe ich, ist, dass die Merkava-Mystik die erste historisch greifbare Manifestation der jüdischen Mystik in direkter Auseinandersetzung mit dem sich formierenden Christentum steht. Und in dem spätesten Merkava-mystischen Traktat, dem dritten Buch Henoch, wird der aus den frühen Aufstiegsapokalypsen bekannte Henoch wieder aufgenommen. Der Henoch, der eben in den Himmel, der nicht starb, sondern in den Himmel erhöht wurde. Im dritten Henoch, in diesem dritten Henoch-Buch, wird er in einzigartiger, im Judentum völlig singulärer Weise in einen Engel verwandelt, und zwar in den höchsten Engel mit Namen Metatron. Es wird sehr detailliert geschildert. Auch sein Körper wird in feurige Flammen verwandelt. Er sitzt auf einem Thron, ähnlich dem Thron Gottes, und erhält einen neuen Namen. Und dieser neue Name heißt auf Hebräisch Adonai Hakatan, das Tetragramm Yud Hei Vav Hei Hakatan, zu Deutsch der kleine Gott. Ich schlage vor, diese atemberaubende Idee als späte, 6. 7. Jahrhundert nach Christus, Antwort auf das Christentum zu deuten. Nämlich, auch wir Juden haben einen Fürsprecher im Himmel. Nicht nur ihr Christen mit eurem Jesus. Aber anders als euer Jesus, der angeblich ursprünglich Gott war, dann Mensch wurde und dann wieder als Gott in den Himmel aufstieg, ist unser Henoch Metatron ein Mensch, der nicht starb, sondern in den Himmel emporgehoben und dort in einen zweiten Gott verwandelt wurde. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Ich danke Ihnen.
Ja, das war natürlich eine sehr kühne Schlussthese. Mir würde zunächst daran liegen zu sagen, dass das, was Sie in bewundernswerter Präzision herausgearbeitet haben, natürlich nur eine Strömung im Judentum nach der Zerstörung des Tempels gewesen ist. Und ich würde natürlich gerne fragen, ob wir wirklich davon auszugehen haben, dass nennenswerte Strömungen der Juden im augusteischen Zeitalter tatsächlich noch geglaubt haben, dass Gott im Tempel ist, so wie die paganen Götter auch in irgendeiner Weise in ihrer Zella gewesen sind. Ich habe die Vorstellung, dass mindestens ein Teil der Pharisäer in der prophetischen Tradition stehend, die Propheten ja den Tempeldienst immer in der einen oder anderen Weise kritisiert haben, das gar nicht mehr geglaubt haben. Und würde also den Versuch unternehmen, diese Merkava-Mystiker irgendwie in so einer bestimmten priesterlichen Tradition zu sehen. Dann bilde ich mir ein, bei Ihnen verstanden zu haben, dass ich auch diese Mystik nun im 6. und 7. Jahrhundert später wohl vor allem im babylonischen Bereich ausgebildet hat. Und da frage ich mich, wie manifest war denn wohl die Auseinandersetzung mit dem Christentum im Sassanidenreich? Also wenn wir es ganz spät datieren, haben wir es mit dem entstehenden oder mit dem sich durchsetzenden Islam zu tun? Oder wir haben es zu tun mit der persischen Religion, die ja auch noch genug Rätsel aufgibt. Also können wir irgendwie verorten, wie denn die Autoren dieser Schriften sich jetzt aufs Christentum bezogen haben. Und klar, ich meine, der stärkste Beweis, den sie haben, ist natürlich dieser Ausdruck Adonai Katan. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie ernst haben die das damit tatsächlich gemeint? Also ich hätte da für diese, auch sogar für diese Strömung, meine Zweifel.
Ja, soll ich erstmal, oder willst du was sagen?
Erstmal du, okay. Und dann kann ich ja auch noch bisschen aus meiner begrenzten Perspektive kommentieren.
Ja, das ist eine Kernfrage natürlich, völlig klar. Ja, eine Strömung, natürlich, das war eine Strömung. Zunächst mal denke ich, und nicht nur ich, muss diese Strömung zu ihrem Recht kommen. Ja. Wir haben immer das rabbinische Judentum vor Augen, das klassische rabbinische Judentum, die Rabbinen mit Mishnah, Talmud, Midrash. Scholem hat versucht, diese Strömung auch in diesem rabbinischen, klassischen rabbinischen Judentum schon zu verorten. Hat ja große Klimmzüge gemacht, das genau dort auch schon anzusiedeln. Ich glaube, das ist inzwischen obsolet. Das ist nicht das klassische rabbinische Judentum, würden die meisten heute sagen. Wer sind diese Leute? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ich wüsste es gerne. Wir wissen, wir haben uns lange geplagt, es gibt viele Thesen, Theorien. Wer sind diese Leute? Sie haben gesagt, das stimmt. Ich versuche, sie sehr stark nach Babylonien zu schieben. Aber das muss ich präzisieren. Also entstanden ist diese Bewegung ganz sicher in Palästina. Das würde ich nicht bezweifeln. Aber es ist eine deutliche Verschiebung zu erkennen nach Babylonien. Es ist nämlich sehr auffallend, dass die meisten Traditionen, die wir über diese Bewegung kennen und finden, einmal in dieser sogenannten Hichalot-Literatur sind und dann interessanterweise fast ausschließlich nur im babylonischen Talmud. Nicht in den klassischen palästinischen Midrashim, ganz wenig nur. Also aber das heißt nicht, dass es dort entstanden ist. Also es ist eine Gewichtsverschiebung ins babylonische Judentum. Das ist keine Frage. Da ist sie vielleicht sogar endgültig redigiert, formuliert, propagiert worden. Nun, warum im babylonischen Talmud? Im babylonischen Talmud finden wir ganz klare Anspielungen auf diese Bewegung. Und zwar finden wir Texte, die teilweise identisch sind mit denen, die wir in der Hichalot-Literatur haben. Aber wir finden sie dort natürlich mit Kritik. Aber die Kritik lässt erkennen, dass es Kreise zumindest im babylonischen Judentum gegeben haben muss, die dieser Bewegung angehörten, und unsere Redaktoren des babylonischen Talmud haben dagegen polemisiert. Ja, das ist ganz eindeutig. Also es hat diese Kreise gegeben und es hat Polemik des klassischen rabbinischen Judentums dagegen gegeben. Aber das ist sehr greifbar. Das heißt, die Bewegung kann keine banale, unwichtige Randbewegung gewesen sein. Die Kritik ist teilweise außerordentlich greifbar. Also es gibt die berühmte Stelle im babylonischen Talmud, wo der Erzheretiker Acher, Elisha ben Avuja, in den Himmel aufsteigt und unser Metatron, den wir sonst fast nur aus der Hichalot-Literatur kennen, auf einem Thron sitzen sieht. Und er erschrickt und sagt, oh Gott, könnte es sein, dass es zwei Mächte im Himmel gibt, auf Deutsch, dass es zwei Götter im Himmel gibt, denn die Engel sitzen nicht. Die Engel können nicht sitzen und dürfen auch nicht sitzen. Und wenn sie sitzen, dann hat er sofort gemeint, das muss eine göttliche Gestalt sein. Und was passiert im babylonischen Talmud? Metatron wird bestraft. Das ist die Kritik, dass er nicht aufgestanden ist und klar gemacht hat, dass er eben kein Gott ist. Und dann wird Acher bestraft, auch noch, natürlich. Ja? Und er wird bestraft damit, dass er für alle Zeiten verloren und ein ewiger Sünder ist. Das ist die Kritik. Aber diese Kreise, die kritisiert werden, muss es gegeben haben. Eine andere berühmte Stelle im babylonischen Talmud auch wieder. Gott spricht zu Moses, ich habe den Vers vergessen, steige hinauf zum Herrn. Exodus irgendwo. Und der Talmud sagt, wieso? Gott spricht zu Moses, steige hinauf zum Herrn. Was ist das für ein komisches Hebräisch? Der müsste doch sagen, steige hinauf zu mir. Warum sagt es, Gott spricht zu Moses, steige hinauf zum Herrn? Und dann kommt die Erklärung, die Leute sagt, nein, er meint, steige hinauf zum Herrn, damit meint er Metatron. Genial. Und dann ein Heretiker sagt das zu den Rabbinen. Und dann sagt der Rabbi, nein, um Gottes Willen, das ist ja ein Ganze, da machst du ja eine Pandora-Büchse auf, ja? Das wollen wir nicht. Und dann sagt der Heretiker sogar, ja, also wenn das so ist, dann müssen wir ihn ja sogar verehren, den Metatron. Das ist ja sehr gefährlich. Und dann sagt der Rabbi, natürlich nicht und so, und streiten sich. Auch das zeigt ganz eindeutig, dass es diese Kreise gegeben hat und dass er gegen polemisiert worden ist. Also, meine Antwort, das ist eine Strömung, das ist nicht das klassische rabbinische Judentum, aber eine Strömung, die reflektiert wird im klassischen rabbinischen Judentum und die insofern Einfluss gehabt haben muss und die als gefährlich angesehen worden ist. Und ein Titel, sofort ein Titel, kleiner Gott, ja, damit spielt man nicht, Herr Brumling, damit spielt man nicht. Und wenn Sie das im dritten Hin auch lesen, das wird sehr gut vorbereitet, ja, lange, wie er verwandelt wird. Er kriegt einen Thron, genauso wie der Thron Gottes. Er kriegt ein Gewand, genauso wie das Gewand Gottes. Er kriegt eine Krone, genauso wie die Krone Gottes. Und dann als Höhepunkt, er heißt kleiner Gott. Ja? Damit spielt man nicht. Da ist etwas.
Eine Frage, Herr Marx. Ich denke, ich sollte da jetzt auch noch mal was dazu sagen, okay. Herr Rumlig, sonst wird es ja nur ein Zweiergespräch. Also ich denke, man muss sich zum einen klar machen, dass dieser tatsächliche Spitzenausdruck vom Adonai HaKatan ja in einer Reihe von Äußerungen steht, die es im antiken Judentum gibt, ja, die, sagen wir mal, mit einer Mittlerfigur in sehr, ja, unterschiedlicher Weise versuchen zu experimentieren. Ja. Ich sage immer gern Labor. Ja. Also alle Formen von theologischen Gedanken sind Labor. Man muss sich immerhin klar machen, Philo von Alexandrien, ja, der sich, glaube ich, für einen frommen Juden hielt, hat unterschieden zwischen einem Hotheos, der Gott, und einem Theos. Nicht, dass ich eine Linie zeichnen will. Das wäre, glaube ich, eine sehr gefährliche Sache, wenn man an der Stelle eine Linie zeichnet. Man muss sich, glaube ich, nur klar machen, und das ist doch eine der schönen Ergebnisse auch des Buches, was Peter Schäfer jetzt geschrieben hat. Es gibt eine breite antike Diskussion, in der die aufeinander reagieren, und diese Beziehung muss man mal beschreiben. Und wenn man sich das klar macht, finde ich, ist schon deutlich, das ist eine Spitzenaussage, aber sie gehört in einen Diskussionsprozess hinein. Das Zweite, was ich gern unterstützend zu Peter Schäfers Sichtweise sagen wollte, wir wissen in der Tat noch viel zu wenig über Christentum im Sassanidenreich. Das liegt aber daran, dass meine Disziplin im Unterschied zur Judaistik ihre Hausaufgaben noch nicht so viel gemacht hat und beispielsweise die große Menge von sich formierenden Gruppen von Christentum im Sassanidenreich, die zwischen Judentum und Christentum manchmal ganz merkwürdig oszillieren und die wir früher unter Sekten beschrieben haben und von denen es dann immer drei Zeilen bei Autoren gibt, die wir gar nicht ausführlicher angucken. Also es gibt Christentum im Sassanidenreich und da passiert ungeheuer viel und ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass da ein Dialogprozess ist und man sich mit dem auseinandersetzt, so wie Peter Schäfer es beschrieben hat. Und das Dritte, was ich gern noch sagen würde, das ist, man kann ja, wenn man Peter Schäfers Spur folgt, also mal wegzugehen von der Unio Mystica-Definition, die, ich formuliere es mal sehr polemisch, eine Art von verkappten Platonismus ist, ja, nicht? Also sozusagen, wir definieren Mystik immer grundsätzlich so, als sei der Platonismus das einzige Modell, nach dem das zu beschreiben ist, und stellen dann eben halt fest, der Einfluss des Platonismus in der christlichen Theologie ein bisschen größer bis hinein ins Mittelalter als im Judentum. Aber wenn man danach mal guckt und fragt nach Unio Liturgica, dann entsteht natürlich die ganz interessante Frage, warum ist denn die Theoriebildung im Christentum in die Liturgietheorie abgewandert?
Ja.
Also denn das, was Peter Schäfer beschrieben hat, ist etwa in der orthodoxen ostkirchlichen Liturgie die tragende Liturgietheorie. Wir feiern mit den Engeln zusammen. Und sich der Platonismus mit der Unio Mystica des Themas bemächtigt hat, Apokalypsen immer weniger wurden und immer mehr in den Osten und in bestimmte Dinge im Christentum abgeschoben wurden. Also es ist so, dadurch bekommt man eine Brille durch Peter Schäfers Aufweitung des Mystikbegriffes, der es nicht nur erlaubt, jüdische Mystik klarer und präziser zu beschreiben, sondern auch nach Parallelen in der bisher übersehenen christlichen Mystiktradition zu suchen. Aber die Kontextualisierung im Sassanidenreich wird erst dann sozusagen gut möglich sein, wenn wir parallel auf das hinarbeiten, was er geschrieben hat, und stärker Christentum im Sassanidischen Reich beschreiben können.
Ja, aber da fängt jetzt mein Problem an. Sie haben so interessante These, dass auch eine Reaktion auf das Christentum ist, dass also mit der Person Christi die Menschen bei Gott einen göttlichen Fürsprecher haben. Nun würde ich zunächst mal meinen, dass diese Gedankenfigur, aber das wissen Sie besser, wahrer Gott und wahrer Mensch, das setzt natürlich die griechische Philosophie und die Metaphysik voraus. Also ich glaube, dass diese Gruppen das so nicht formuliert haben könnten. Und die andere, das ist jetzt wirklich eine kirchengeschichtliche Frage, ist denn anzunehmen, dass diese Mystiker, wenn wir sie mal so nennen wollen, wirklich die Enteignungs- und Verwerfungserklärungen der frühen Kirche gekannt haben? Also bei Paulus lesen wir noch, Gott hält den Juden seine Treue. Dann haben wir diese verschiedenen kirchlichen Erklärungen, Nicäa, Chalkedon, Melito von Sardes und so weiter. Es anzunehmen, dass diese wiederum in Babylonien beheimateten Gruppen das gekannt haben, okay, was da im spätrömischen Reich formuliert wird,
das ist ja meine Zweifel. Das habe ich ja eben noch nicht beantwortet. Ja. Also Sassanidenreich, das ist ein wichtiger Stichpunkt. Also nochmal, ich möchte mich nicht festlegen lassen darauf, dass es gibt da Diskussionen in der Judaistik, dass das alles babylonisch ist. Okay. Aber da ist es sehr greifbar durch babylonischen Talmud und Hechalot-Literatur. Übrigens, was ich nicht erwähnt habe, dann gibt es Zauberschalen, auf denen Metatron erscheint. Metatron, ausgerechnet in Babylonien, ja, und andere Dinge. Ich möchte das unterstreichen, was Herr Markschies gesagt hat in dem Punkt. Christentum und Judentum lebten zusammen im Sassanidenreich. Verfolgt im Sassanidenreich waren nicht die Juden, sondern die Christen. Ja, richtig. Den Juden ging es verhältnismäßig besser als den Christen. Das heißt, die Juden konnten sich auch in einer Weise äußern, in der sie sich in Palästina nicht äußern konnten. Das habe ich in meinem Buch Jesus im Talmud weiter ausgeführt. Zweitens, warum sollen denn die Juden Babyloniens nicht das Neue Testament in der Pschitta zum Beispiel oder im Diatessaron, also in der syrischen Pschitta, und im Diatessaron gekannt haben, zumal der babylonisch-aramäische Dialekt, den die Juden in Babylonien gesprochen haben, unglaublich eng verwandt ist mit Syrisch. Wer Syrisch kann, kann babylonisch-aramäisch und umgekehrt. Ich kann überhaupt keinen Grund sehen, warum man das nicht gekannt haben könnte, sollte, dürfte. Also da bin ich vielleicht naiv, aber da sehe ich die Möglichkeit eines Austausches, eines vom Judentum aus selbstbewussten Austausches mit dem Christentum für viel gegebener als in Palästina, Herr Brumnick.
Also, aber da hätte ich eine neutestamentlich-exegetische Frage, wenn man jetzt wirklich nur das Neue Testament zugrunde legt, da ist das doch mit diesen ganzen Verwerfungserklärungen bei weitem nicht so stark, später bei den Kirchenvätern. Ja,
aber lieber Herr Brumnick, Austausch funktioniert doch immer auf den verschiedenen Ebenen, in denen eine jüdische Gemeinde und eine christliche Gemeinde vor Ort geschichtet ist. Da gibt es die ganz einfachen Leute, die sehen, na, da in der christlichen Kirche gibt es so ein goldenes Apsismosaik und da sitzt einer auf dem Thron. Wer ist denn das eigentlich? Und da wird denen mitgeteilt, ja, das ist jetzt Christus. Und da sagen die, na, das ist doch der da aus Nazareth. Und die sagen, nö, den haben die da zum Gott gemacht. Also das ist sozusagen die schlichte Ebene. Und dann gibt es eine weitere Ebene. Das sassanidische Christentum ist tief geprägt durch eine hochgelehrte Exegese, die aus Antiochia kommt, in der es philologisch um Bibeltexte geht, in der das innerhalb der christlichen Tradition solche sind, die sagen, na hört mal auf mit der christologischen Überformung der Psalmen, da müssen wir uns erstmal um den Urtext kümmern. Also sozusagen, das ist dann auf einer etwas höheren Ebene, gibt es auch wenig Forschung dazu. Die ganzen Exegesen sind immer in Gymnasialprogrammen aus Detmold aus dem Jahre 1870 ediert. Und niemand liest das, weil die Detmolder Gymnasialprogramme eben noch nicht alle voll digitalisiert im Internet sind. Aber wenn man sich die Sachen anguckt und wenn man sie zusammenlesen würde, ein Judaist und ein Kirchenhistoriker oder wer auch immer, würde man viel, viel deutlicher merken, es gibt natürlich auf der Ebene auch das Gespräch. Origenes in Caesarea, Palästina, hat immer gesagt, mein Rabbi, das heißt, also der hat offenbar Kontakte und fragt, wenn er nicht richtig weiß, wie er mit dem hebräischen Text umgeht, den Rabbiner nebenan. Also ich denke, es gibt ein klares Bewusstsein dafür, dass die Christen auf der jüdischen Seite in ihrer theologischen Entwicklung mit dem Christus was angestellt haben, was herausfordert und was man nicht akzeptieren kann. Das kann man, glaube ich, bei Leuten, die sich damit beschäftigen, schon voraussetzen. Ob sie jetzt die Formeln genau kennen und deren mühsam, man muss ja die griechischen Formeln auch erstmal ins Syrische transferieren, was nicht so leicht gelingt, das muss eigentlich gar nicht sein. Es reicht, wenn man weiß und so ein Apsismosaik sieht und da sitzt er auf dem Thron und man sagt, nee, bitteschön, das nicht. Beziehungsweise eben, wenn auf dem Thron, dann so wie diese schöne Metatron-Geschichte, da muss man eben auch dazu gezwungen werden, den mal irgendwann wieder zu verlassen. Und das ja auch in der politischen Ikonografie, da gibt es im Römischen Kaiserreich Münzen, da sitzen zwei auf einem Thron und da stellt man natürlich sofort die Frage, ist das vielleicht das Modell, nachdem man das mit dem Vater und dem Sohn da überlegen soll? Also ich finde, wir sollten doch wirklich mehr davon rechnen. Wir haben das Unglück, dass das auf verschiedene Disziplinen aufgeteilt ist in der Universität und die einen können die griechischen Texte lesen und die anderen können halt die hebräischen und aramäischen lesen. Es gibt relativ wenige, die so neugierig sind, dass sie beides lesen, aber die Kontakte an den Orten sind größer. Die Leute heiraten, sie konvertieren ja zum Teil auch. Also es gibt ja rabbinische Bestimmungen darüber, was machen wir denn mit Leuten, die mal kurz Christen geworden sind und nur wieder zurückgekommen sind, also die sozusagen Taufunterricht gekriegt haben und denen das Glaubensbekenntnis mal kurz vorgelegt worden ist, die es auswendig gelernt haben und die dann aber gesagt haben, oh nee, das möchten wir doch nicht so gern und kommen lieber wieder zurück. Also es gibt auch genügend Figuren, bei denen man sich informieren kann.
Ja. Direkt dazu nochmal, auch zu der, sowohl zu der schlichten wie zu der höheren Ebene. Die höhere Ebene, da tut sich mehr. Also jetzt gerade also in Princeton hat jemand Doktorarbeit geschrieben über Schultraditionen. In der syrischen Kirche und im babylonischen Judentum. Also da in der Richtung bewegt sich einiges. Die schlichte Ebene der Bilder, Dora Europos, die Synagoge, an der Grenze, an der äußersten Ostgrenze zum Sassanidischen Reich. Ja, das ist die Synagoge, die ist deswegen erhalten, Fresken in der Synagoge, wunderschöne Fresken, Wandgemälde, die sind deswegen erhalten, weil die Leute die Synagoge zugeschüttet haben, komplett mit Erde gefüllt und als Verteidigungswall gegen die Perser. Und dann haben die Perser trotzdem die Stadt erobert, aber die Synagoge ist erhalten geblieben. Und was ist, Herr Bumnik, was ist, Sie kennen die Synagoge natürlich, was ist der Höhepunkt? Was ist über der Tora-Nische in Dura Europos, oben thront der König David auf einem Thron im Baum. Wurzel Jesse natürlich, ja, der Baum Jesse. Der thront da ganz oben. Und wie du gesagt hast, ja, also unser Jesus, wir haben ihn auf dem Thron sitzen und dann meine Deutung wäre hier, wir haben auch so jemanden da oben sitzen, unseren Messiaskönig, David. Ja, ja, das ist gewagt. In einem der Hechalot-Texte, der heißt David-Apokalypse, den habe ich bisher nicht zitiert, da wird David beschrieben in einer unglaublichen Weise, als er zieht ein im himmlischen Tempel und alle Könige Israels hinter ihm im Vorn und genau wie Metatron hat eine Krone, schöner als alle anderen Kronen, ein Gewand wie das Gewand Gottes, einen Thron wie der Thron Gottes, das deute ich als Versuche, jüdische Versuche zu sagen, macht euch mal nicht so viel her mit eurem Jesus. Ja. Wir haben auch sowas. Ja. Es ist anders. Aber wir haben auch eine Ikonografie, die das versucht umzusetzen. Also so abwegig, glaube ich,
ist es nicht. Überhaupt nicht. Der Befund ist auch überhaupt nicht strittig. Strittig ist die Frage nach der Ursache. Ist das gewissermaßen eine endogene Entwicklung aus dem Judentum heraus? Oder erklärt es sich gleichsam kontrovers theologisch in und durch den Dialog und die Abgrenzung mit der entstehenden Kirche?
Aber lieber Herr Brumlik, kann man so überhaupt Entwicklung unterscheiden? Also gibt es in der Situation in der Antike, ich versuche die immer mir so ein bisschen zu vergleichen mit amerikanischen Verhältnissen. Ich fahre da eine Straße entlang und da sind drei Kirchen rechts und links sind zwei Synagogen und so weiter und so fort. Wir wissen von Augustinus, der hatte Mühe mit seinem asthmatischen Stimmlein in der Kirche durchzukommen, auch deswegen, weil direkt gegenüber eine Donatistenkirche war und deren Gesänge da immer rüberging. Also sozusagen, da muss man sich doch auch vorstellen, dass die aus der Kirche mit der Predigt des Augustinus rauskommen und da kommen die Donatisten raus, da sagen die, ihr Pfeifenköppe, wie könnten ihr diesem Mist da folgen? Also sozusagen, ich finde, diese saubere Trennung, natürlich müssen wir so wissenschaftlich arbeiten, dass wir fragen, ist es primär und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, wenn das Judentum beispielsweise Philo von Alexandrien, wenn das Judentum attraktiv sein wollte und Fragen seiner Zeit beantworten wollte, musste es sich die Frage stellen, als Philo von Alexandrien, wie kann ich denn bestimmte wie kann ich meine biblischen Texte so auslegen, dass ich Funktionsanforderungen aus der Philosophie annehme, und wie kann ich das aber bitteschön so tun, dass ich, was weiß ich was, also die 10 Worte, 10 Gebote nicht und den Monotheismus nicht über Bord kippe und so weiter und so fort. Und dann kommt man doch wahrscheinlich darauf, dass das beides ist. Ja. Also die haben immer bestimmte endogene Geschichten. Und? Was ist denn das Motiv, dass der gezwungen wird, vom Thron runterzugehen und sich davor zu stellen? Und sie haben aber gleichzeitig auch ein Interesse zu sagen, die Funktionen, die ihr da mit eurem Christus erfüllt, die haben wir schon erfüllt. Und das präsentieren sie in bestimmten ikonografischen Einkleidungen und textlich. Und dann finde ich immer, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn die großen dualen Alternativen kommen.
Ich würde sie noch weiter pluralisieren, aber wenn das so ist, das ist jetzt wirklich unbekanntes Gelände, ist so abwegig, dass diese Rabbanim sich auch irgendwie mit der sassanidischen Religion auseinandergesetzt haben oder mit dem Manichäismus. Ich meine, da gibt es ja so manches, was in diesem Gebiet noch so geblüht
hat. Dazu wollte ich auch noch, das haben Sie eben angesprochen. Das ist auch jetzt in der Judaistik ein ganz wichtiger, neuer, nicht neu, aber wichtig, immer wichtiger gewordener Forschungszweig. Der babylonische Talmud. Was finden wir darin über die Auseinandersetzung mit der sassanidischen Zoroastrianismus und solchen Dingen? Ja? Und es gibt junge Forscher, die da jetzt ganz groß eingestiegen sind und da also sehr viel machen. Und wenn Sie das lesen, das Ergebnis ist immer sehr enttäuschend. Da ist nicht viel. Da ist nicht viel. Also ich bin gespannt. Ich wünschte, es käme mehr dabei raus. Ich wünschte, es käme mehr raus. Und wir alle haben immer geglaubt, da ist mehr, aber wir verstehen es nur nicht. Man muss dann Persisch können, die Sprachen können und so. Und das ist sehr kompliziert, sehr schwierig. Aber da tut sich einiges im Moment, gerade bei jungen Leuten in der Judaistik. Und was wirklich dabei rauskommt, ist ziemlich mager. Und das ist mit ein Grund, weswegen ich mit meinem Christentum ziemlich optimistisch bin eigentlich. Ja, also da. Und das ist nämlich eben gerade nicht das Dualistische. Da ist die Rezeption ist eben nicht eine dualistische, sondern es ist eine zweite göttliche Figur neben Gott, gleichberechtigt neben Gott, mit Gott. Das ist nicht dualistisch. Ja, das ist nämlich genau gerade das Aufregende. Und dann wollte ich gerne noch ein Wort auch zu den anderen breiten Schichten. Also das ist ja mehr als unser Metatron. Ja, so Philo ist erwähnt worden. Wenn wir Philo lesen heute, das ist unglaublich. Die Philo können Sie lesen als ein christliches Dokument. Wenn der von dem Logos als dem ältesten Sohn Gottes spricht und der Weisheit als dem jüngeren Sohn Gottes oder Tochter, meistens ist er da nicht so genau, spricht, das ist atemberaubend. Sie können, wenn Sie wollen, ohne große Schwierigkeiten in Philo eine Trinität hineinlesen. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Philo im Judentum dann für lange Zeit unterdrückt worden ist, ja, eben auch, weil man sozusagen diese Gefahr, die herrschenden rabbinischen Kreise sich offenbar dieser Gefahr nicht zu sehr aussetzen. Aber meine Kreise hier, die diskutieren nicht mit Philo, aber die stehen dem in manchen näher als dem klassischen rabbinischen Judentum. Andere Beispiele, Entschuldigung, Adam. Ja. Adam, Engel habe ich gar nicht erwähnt. Es gibt auch noch andere Engel, ja, die Erschaffung der Engel. Das ist ein Riesenthema, ja, dass die nicht zu mächtig werden, dass die nicht zu wichtig sind. Als Gott den Menschen erschafft im Midrasch, da fragt er die Engel, Naaseh Adam, sollen wir einen Menschen schaffen? Sagen die Engel, Gott behüte, lass es bleiben, denn der wird ein Sünder und Frevler sein. Was macht Gott? Er schmeißt die Engel runter vom Himmel auf die Erde, weil er das nicht hören will. Ja? Also dann die Engel als Gefahr, Adam als Gefahr. Als Gott Adam erschafft, laufen in manchen Texten die Engel hin und werfen sich vor ihm nieder und wollen ihn anbeten. Und Gott muss schnell klarstellen, nee, also so ist das nicht gemeint. Also das sind auch noch andere Figuren. Ja. Ja, also da ist mehr. Und ich finde, wir müssen versuchen, diese Dinge zusammenzufassen, zusammenzubringen und ihnen ihren Stellenwert auch im klassischen rabbinischen Judentum zu geben. Das ist mein...
Ich wollte zu Peter Schäfers Befund noch einen christlichen Parallelbefund stellen und darin eine ganz vorsichtige, wir wissen, finde ich noch zu wenig, eine ganz vorsichtige Hypothese stellen. Das Auffällige ist, die experimentellen christlichen Gruppen im Perserreich soweit ich sie überhaupt kenne und in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Apokryphen-Ausgabe, die ich gemacht habe, gelesen habe, experimentieren immer mit jüdischen Theologumena, aber nie mit zoroastrischen.
Ja,
mit der einen großen Ausnahme des Mani, die haben sie genannt, der ein sehr individueller Denker ist und auftritt und sagt, ich will die große Religionssynthese. Ich hau den Buddhismus da noch rein und den Zoroastrismus und das Christentum und in meiner Weisheit sind alle Wahrheiten der Welt zusammengeflossen. Ja. Von dieser Ausnahme mal abgesehen, und wenn man diesen Befund jetzt nimmt, also den von Peter Schäfer geschilderten und den ich mit allen Vorbehalten, die da im Augenblick zu machen sind, gern machen würde, hat man den Eindruck, Judentum und Christentum im Perserreich sind eher eine etwas abgetrennte Gruppe, die sich auf miteinander beschäftigen, die um dieselben Personen konkurrieren, die dieselben Leute versuchen zu attrahieren und aus welchen Gründen auch immer nicht in die persische Gesellschaft hinein diffundieren, von der einen großen Ausnahme des Mani abgesehen. Und die Debatte über den Mani wird auch immer prinzipientheoretisch geführt. Also können wir uns einen Prinzipiendualismus von Gut und Böse auf der oberen Ebene leisten. Die wird aber nie geführt über Eigenheiten der persischen Religion. Also niemand sagt, der Mani, das ist ja völlig absurd, der Prinzipiendualismus ist persisch. Sondern die sagen immer alle, Prinzipiendualismus geht nicht. Also meine Vermutung ist, vielleicht lässt sich das auch bestätigen, die setzen sich mit dem Zoroastrismus nicht auseinander, weil das nicht ihr soziales Umfeld und die Klientel ist, mit der sie was zu tun haben wollen.
Das ist sehr interessant, denn das deckt sich mit diesen Forschungsansätzen eben in der Judaistik, wo eben wirklich erstaunlich wenig rauskommt. Die wälzen alle dieselben Texte ständig hin und her und schreiben darüber große Aufsätze. Ja. Und ich habe noch bisher keine neuen sehen können. Ja, also das ist sehr interessant. Ja. Sollen wir denn das Publikum jetzt zu Worte kommen lassen, Herr Thornton?
Wenn jemand eine Frage hat, es zunächst mal zu probieren aufzustehen und mit erhobener Stimme zu sprechen, ob wir das verstehen oder ob wir andernfalls noch Mikrofone heranholen müssen. Habe ich hier etwas Gegenlicht, deswegen...
Sie hat ein Mikrofon, Herr Thornton, ja. Sie kommt mit einem Mikrofon. Was dann natürlich das erschwert, den Wagemut derer, die sich jetzt äußern sollen, wahrscheinlich macht das nicht leichter. Sie dürfen auch ohne Mikrofon sprechen. Na, da.
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, sondern mir gerade vom Büchertisch erst geholt und bin also auf dem Stande von Scholem stehen geblieben, dank anderer Berufsbeschäftigung. Aber sozusagen als fast 80-jähriger Zeitgenosse sozusagen der religiösen gemeinschaftlichen Geschicke des 20. Jahrhunderts, vor allem seiner zweiten Hälfte, muss ich sagen, dass ich immer mich frage, was ist der materielle, personelle Träger der Kontinuität dieser beiden Religionen? Islam kann man leicht dazu nehmen, aber der hat sozusagen seine eigene Durchsetzungskraft, jedenfalls für viele Jahrhunderte gehabt. Aber das Christentum, das kann man sich einigermaßen gut vorstellen, das ist auf mysteriöse Weise plötzlich zur Mehrheitsreligion geworden und hat das Judentum an den Rand gedrängt und hat dem Judentum auch noch sozusagen eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit belassen, denn sie müssen ja vor dem Ende auch noch Christen werden. So ging das bis in die Zeit der großen Judenverfolgung im Spätmittelalter. Im Perserreich Mosereich, haben Sie, Herr Schäfer, glaube ich, schon gesagt, Sie, Herr Brunig, die Juden waren da nicht verfolgt oder weniger. Die Christen waren verfolgt, als die Vertreter sozusagen der subversiven Großreichsreligion im Römerreich, das ja noch stark war und vor dem 5. Jahrhundert eigentlich gar nicht anfing irgendwie zu knirschen im Gebälk, wie also jüngst also eindrucksvoll jedenfalls argumentiert worden ist. Was ist die soziale, sozusagen durch Geburt und Zeugung und Berufsausübung, Traditionskraft der Synagoge außerhalb des christlichen Raumes? Diese wunderbaren fachspezifischen Analysen, die Sie sozusagen als fast Monopolist der Kompetenz auf diesem sprachlich schwierigen Traditionsgebiet der schwer datierbaren Texte des rabbinischen Judentums, die brauchen doch sozusagen, die Kirche hat das Bischofsamt entwickelt und hat Germanenreiche und Slavenreiche sozusagen von oben herab angeeignet und hat sozusagen eine großkirchliche Machtposition gegen die eigenen Prinzipien, aber immerhin entwickelt. Und so verstehen wir ganz gut, dass es eine Theologiegeschichte gibt, mit Scholastik und allem Möglichen, bis sie in den letzten Zügen liegt vom 18. bis zum 20. Jahrhundert und auf irgendwelche schwierigen Drehungen immer wieder sozusagen sich noch einmal auch unter staatskirchlicher Unterstützung lebendig erhält. Aber wer erhält das Judentum am Rande, das auch nirgends Mehrheitsreligion mehr ist, sondern Gruppenreligion, sozusagen über 1800 Jahre bis in die große Krise der Aufklärung und die Zeit, die damit neu begonnen ist. Ich habe immer so das Gefühl...
Verzeihen Sie bitte. Bitte nicht so lange sprechen, sondern möglichst rasch die Frage auf den Punkt bringen.
Also ich glaube, das ist so furchtbar kompliziert nicht. Man muss sich zunächst vor Augen führen, dass entgegen dem, was man so allgemein meint, die Juden im westlichen, im christlichen Bereich bis zur Zeit der Kreuzzüge gar nicht so bedrängt gewesen sind, wie man das immer geglaubt hat. Und da muss man umgekehrt sagen, im östlichen, im islamischen Bereich waren sowohl die Christen als auch die Juden als Dhimmi jedenfalls so weit geduldet, dass sie ihr eigenes religiöses Leben und ihre Theologie durchaus weiterentwickeln konnten. Und dann würde man sich jetzt die Geschichte sowohl des aschkenasischen als auch des misrachischen, des sephardischen Rabbinats und seiner Gelehrten ansehen müssen. Denke mal, für den östlich-islamischen Bereich ist das weitestgehend geklärt und also für den aschkenasischen Bereich, trotz aller Verfolgungen seit der Jahrtausendwende, durchaus auch. Also, soweit ich jetzt jüdische Geschichte kenne, verbirgt sich da jetzt kein besonders großes Rätsel. Ja.
Kein, bitte.
Vielleicht kann man eines noch sagen, darauf ist ja Peter Schäfer schon eingegangen, ist immer die ganz schwierige Frage, was ist eigentlich da zuckt man ja innerlich schon zusammen, Trägerkreis einer Schrift. Und da muss man sich immer klar machen, es gibt bei einem im 4. Jahrhundert schreibenden antiken christlichen Heresiologen gnostische Gruppen. Und wenn Sie da heute Lehrbücher aufschlagen, dann wird da jeweils immer eine ziemlich umfangreiche Gruppe konstruiert, zum Beispiel die gnostische Gruppe der Archontiker. Ja, genau. Wenn Sie dann nachgucken, Epiphanius heißt der Autor, wie viele Leute sind die Archontiker, kommt raus, ein Mönch, der bei Jerusalem lebte, und der hatte möglicherweise einen Schüler. Die sind nach Damaskus verschwunden und es ist unklar, ob der Schüler lebt. Also wie Peter Schäfer eben sagte, die Archontiker bestehen aus einer Person mit Sicherheit und vielleicht waren es zwei. Nicht? Also sozusagen, und zwischen zwei und Massenbewegung oszilliert das, und es ist ich bin ein großer Fan von sozialgeschichtlicher Arbeit, dass man Gruppen beschreiben soll und versuchen soll zu rekonstruieren. Nur so ein schöner Pseudo-Wittgenstein-Satz, wo die Quellen schweigen, muss auch der Historiker schweigen.
Ja, also das, vielen Dank, das kann ich auch nur unterstreichen. Also wissen Sie, gerade auch, ich werde immer gefragt, wer sind denn die Träger meiner Merkava-mystischen Bewegung? Ich sage immer, ich würde viel geben, es zu wissen. Ich möchte es schrecklich gerne wissen. Und alle Versuche bisher, die Träger soziologisch zu verorten, sind gescheitert. Aber vielleicht ein Satz noch zu Ihrer, ja, wie ist denn das Judentum, wie hat denn das weiter jetzt, das Judentum hat einen ungeheuren Mechanismus, der es durch die Geschichte hindurch immer weiter, wenn ich so etwas salopp sagen darf, angetrieben hat. Das Entscheidende ist, Tora gemäß zu leben, nach der Tora zu leben. Das ist eine Banalität. Aber wie lebt man nach der Tora? Und da hat das rabbinische Judentum dafür eine geniale Lösung gefunden. Die Tora ist nicht nur in schriftlicher Form am Berg Sinai gegeben worden, sondern auch in mündlicher Form. Und was ist die mündliche Form? Die mündliche Form ist die immerwährende Auslegung der Tora durch die, die dazu berufen sind. Rabbinen, Mystiker, wer auch immer das ist und wie wir sie auch immer im Einzelnen verorten, soziologisch verorten mögen. Aber das ist das, was geschichtsmächtig wird und geworden ist und bleibt. Denn nach der Tora leben kann man nur, wenn man Anleitungen bekommt, wie man nach der Tora leben kann und soll. Und das dazu braucht es Leute, die einem das erklären können.
Ich fand es sehr interessant, den Vortrag, weil ich kenne mich mit jüdischer Mystik nicht so aus, obwohl ich Fan vom Judentum bin. Und ich habe mich gefragt, warum Sie Henoch rausgegriffen haben und nicht Elia, der ja auch mit dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist und auch eine interessante Person abgibt. Und von dem Christus später im Neuen Testament in Matthäus 11, Vers 4, glaube ich, sagt, dass er Johannes der Täufer ist, Elias, der ja in den Himmel aufgefahren ist. Und das war die eine Frage, warum Henoch so wichtig ist, weil der ist mir nie so sehr aufgefallen. Und dann die andere Frage, David soll ja auch ein König sein, das ist ja auch so, er war auf der Erde ein König, ein sehr großer Psalmschreiber. Und im Psalm 23 schreibt er, der Herr ist mein Hirte. Wer ist dieser Herr, wenn nicht Christus?
Der Herr ist mein Hirte, im Psalm ist Gott. Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist natürlich Gott und nicht unbedingt Christus.
Ja, aber Christus sagt ja, Jesus Christus sagt im Neuen Testament selber, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich denke, dass David eine Beziehung zu Jesus hatte, auch wenn der damals nicht gelebt hat, also geistlich irgendwie.
Das ist eine sehr kühne Exegese.
Der wurde schon in der Antike von Christen widersprochen.
Ja, der wurde schon sehr früh widersprochen. Ihre erste Frage, Elias, die ist wichtig. Aber den Elias habe ich nicht unterschlagen, weil ich keine Lust hatte, sondern das ist wirklich sehr wichtig. Sie haben völlig recht, Elias ist genau wie Henoch, also Elias ist noch dramatisch in den Himmel aufgefahren, im feurigen Wagen. Ja? Henoch, der verschwand ja einfach. Aber es gibt keine solche Nachgeschichte von Elias, wie sie von Henoch gibt. Elias spielt in unseren Texten so gut wie gar keine Rolle. Aber Henoch. Ja. Sie können fragen, warum? Sehr spannend. Warum? Sehr wichtig. Aber er kommt vor, aber spielt praktisch keine Rolle.
Und spielt er auch keine Rolle, bevor er in den Himmel aufgefahren ist?
Entschuldigung?
Spielt er keine Rolle, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Ist er kein großer Prophet gewesen?
Doch. Aber Elias ist ganz anders als Henoch. in diesen jüdisch-apokalypsen, in der Merkava-Mystik, ist Elias so gut wie nicht rezipiert worden.
Weil im Neuen Testament taucht er auf, dass er auf dem Berg der Verklärung mit Moses, Elia, Jesus Christus begegnet und Jakobus und Johannes. Ja, ja. Deswegen finde ich Elias schon sehr interessant.
Ja, ja, Sie haben recht. Man könnte erwarten, dass auch Elias eine Rolle spielt, aber ich muss leider sagen, er tut es nicht.
Ach so, okay. Danke.
Es gibt christliche Elia-Apokalypsen. Natürlich. Und eine der großen Aufgaben wäre, auch da mal die Frage zu stellen, welche Vorgeschichten haben die, aber auch das ist eines der vielen spannenden Untersuchungsgegenstände, denen man sich noch in Kooperation von Judaistik und Wissenschaft vom antiken Christentum widmen kann. Ja.
Also ich sage auch nicht, er spielt gar keine Rolle, ich sage nur, er spielt in keiner Weise eine vergleichbare Rolle wie ausgerechnet die des Henoch.
Wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Da drüben.
Kann man dann noch mehr zum theologischen Gehalt dieser mystischen Häresie sagen? Und zwar jetzt nicht in Kontroverse mit der christlichen Bewegung, sondern mit den Rabbinen des Talmud, die gegen diese Bewegung ja auch polemisiert haben. Wie würden Sie es einschätzen, die einfach die theologische Innovation oder das ist es nur als eine Antwort, eine Christusfigur irgendwie mit ihr zu konkurrieren, oder gibt es, wie Herr Brumlik sagte, endogen, aus einer jüdischen Tradition einfach ein Innovationspotenzial oder wie immer man das modern ausdrücken möchte.
Ja, natürlich. Es wird heute viel darüber geredet, über binitarische Traditionen im Judentum. Das heißt auf Deutsch also die Idee von zwei göttlichen Gestalten im Himmel. Also einer zweiten göttlichen Gestalt neben Gott. Und das ist natürlich auch im Judentum, im vorchristlichen Judentum, durchaus relevant. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. In den Qumran-Texten zum Beispiel gibt es einen Hymnus, der heißt der Self-Glorification Hymn, die Selbstverherrlichungshymne. Da rühmt sich jemand, von dem wir nicht wissen, wer er ist, in den Himmel erhoben worden zu sein und höher zu sein, zu sitzen da als die Engel. Ja, also jemand, der einen ungeheuren Anspruch erhebt und sagt, er ist also mehr wert als alle Könige Israels und auch höher oder mindestens genauso, wenn nicht höher als die Engel. Es gibt andere solche Traditionen, in denen solche Dinge angesprochen werden. Ein israelischer Forscher, der über diese Selbstverherrlichungshymne gearbeitet hat, Israel Knoll, ist so weit gegangen zu sagen, das ist eine prächristliche, vorchristliche, binitarische Tradition im Judentum. Darüber kann man streiten, ja. Aber es gibt andere solche Ansätze. Dann sagte ich eben schon, Engel, bestimmte andere Engel, nicht nur Metatron, dann Adam als eine Makroanthropos, also ein besonders erhöhter Mensch. Es gibt durchaus solche Ansätze im Judentum, die dann teilweise unterdrückt worden sind im Judentum durch die Usurpation dieser Ansätze im Christentum und die dann später im Judentum wieder neu hervorkommen. Ja, ein berühmter Text, den ich auch ausführlich behandelt habe, ist in einem Midrasch des 6. 7. Jahrhunderts nach Christus, in dem von einem Messias Ephraim die Rede ist, zu dem Gott sagt, bevor er die Menschen erschafft, zu dem Messias sagt, ich werde die Menschen nur erschaffen, wenn du bereit bist, die Sünden aller Menschen Israels auf dich zu nehmen und dafür zu leiden. Das klingt natürlich ganz unglaublich nach Neuen Testament, ja? Und da würde ich auch wieder sagen, das ist eine Tradition, die ist im Judentum durchaus auch vorchristlich denkbar, nämlich durch den leidenden Messias von Jesaja 53 zum Beispiel, dann aber im Christentum usurpiert worden, im Judentum völlig vernachlässigt, wenn nicht unterdrückt worden, und dann später kommt sie wieder zum Vorschein im Judentum und explodiert geradezu im Judentum wieder. Also es gibt auch andere solche Überlegungen, und da ist Metatron nicht der einzige. Das ist völlig richtig.
Vielleicht darf ich den Versuch als christlicher Theologe unternehmen, auf Ihre Frage so zu antworten, was ich an den Texten, aber ich muss gestehen, auch erst nach Jahren, ich habe die das erste Mal ja, als die Synopse erschienen war, als Doktoratsstudent kennengelernt, nach Jahren der Lektüre entdeckt, wie interessant das ist, wenn ein und dasselbe Vokabular im hymnischen Preis immer wieder kommt. Ja. Als ich ganz jung war, fand ich, also Seiten da durchgehend, da steht ja immer dasselbe, immer wieder, wird, wie Peter Schäfer das erzählt, immer wird er als Gott König. Und inzwischen, wo ich wahrnehme, es wird so viel so schnell durchgehampelt und geht immer so schnell, ist doch eine wunderbare Geschichte, dass von der jüdischen Tradition, man muss ja nur ans Schema denken, man darauf aufmerksam gemacht wird, bestimmte Dinge sind zu wiederholen, immer wieder. Mhm. Unter Preis Gottes besteht darin, dass Dinge auch einfach wiederholt werden und es nicht immer wieder was Neues sein muss, sondern man das in Ruhe durchgeht. Also das scheint mir zum Beispiel eine der Dinge zu sein, die über den Verlust des Tempels in Jerusalem gerettet worden sind. Und was wir dann immer sagen, ja, der Opferkult wird spiritualisiert und so, ja, ist ja alles richtig und schön, aber ein zentrales Element des Hymnus und der Auseinandersetzung mit biblischem Vokabular ist erhalten geblieben, in dieser Tradition des Judentums und auch in nicht-protestantischen, nicht-zentral-westeuropäischen Traditionen des Christentums in der Orthodoxie. Und es tut vielleicht ganz gut, wenn man ganz anders geprägt ist, da gelegentlich mal drauf zu gucken und zu merken, was das auch für einen alltäglichen Umgang mit Texten bedeutet, wenn man sie hin und wieder mal wiederholt und sich ihnen so nähert.
Da jetzt vielleicht noch die letzte.
Ja, danke.
Dann haben wir noch die beiden Fragen.
Ich würde gerne noch etwas zu der Logik der psychischen Dynamik, die Sie geschildert haben, stellen. Denn Sie sagen ja gut, es gab den Austausch zwischen christlichem und jüdischem Denken und dann gab es eben diese Dynamik, oh, die Christen haben da diesen tollen Typen, den wollen wir jetzt auch haben. Und so formt sich dann sozusagen der Austausch in der Weise, wie Sie ihn geschildert haben. Nun ist es ja nicht immer so, dass man automatisch das haben will, was die anderen auch haben wollen. Das hat ja immer schon einen bestimmten Boden, warum es attraktiv wird. Und dafür wäre für mich jetzt die Frage, gibt es im Textbestand Hinweise darauf, dass man sagen kann, dieses Gefühl, so ein Mittler würde uns jetzt helfen, ist Gottes Liebe, so wie wir sie vorher in der Gestalt uns vorgestellt haben, doch nicht das Richtige? Also warum ist dieser Mittler attraktiv? Es könnte ja genauso gut umgehen, dass man sagt, das ist ja ein komischer Glaube, die brauchen sogar einen Mittler, deren Gott liebt die ja gar nicht richtig. Ist da irgendwas textlich zu finden?
Also das würde ich ein bisschen anders sagen. Es ist nicht nur oder nicht so, diesen tollen Typen, den die da haben, den wollen wir auch haben. Das ist nur ein Teil der Antwort. Die ganze Antwort ist, den haben wir auch immer schon gehabt. Den haben wir immer schon gehabt und glaubt ihr nicht, dass ihr die Einzigen seid? Also das ist mehr, ja? Das ist ja auch eine Reappropriation, eine Wiederaufnahme von Dingen, die im Judentum längst und immer schon da gewesen sind. Und dieser Mittler, du lieber Gott, dieser Mittler, der Messias, ist ein Mittler im Judentum. Dafür braucht man nicht den Christen, das braucht man nicht das Christentum, der ist auch im Judentum ein Mittler. Also es ist eben beides. Es ist die Wiederaufnahme von Dingen, die im Judentum immer schon da waren und die man teilweise aber ja nicht konnte, nicht wollte, nicht gewagt hat, in der Form auszudrücken und die dann irgendwann in einer sehr prononcierten Form wieder herauskommen. Also es ist mehr als das.
Ich versuche mal, weil ich vorhin so meine Schwierigkeiten mit dem Dual von endogen und fremd skizziert habe, mal endogen zu denken, um nochmal zu zeigen, dass ich doch über den Brumlikschen Dual länger nachdenke, als ich es vorhin getan habe. Es ist doch alle theologische Entwicklung, also auch rabbinisches Nachdenken über, wie kann man mit der Tora leben, als Differenzierung zu beschreiben. Man versucht immer noch ein bisschen differenzierter zu beschreiben, was vorher gesagt ist. Ich glaube auch, wie Peter Schäfer es eben gesagt hat, die Bemühungen um eine Mittlerfigur sind nicht zuerst getrieben von, oh schön, will ich auch haben, also so fast was Kindlichem, sondern hängen damit zusammen, wenn ich meine Theologie, meine Exegese, Tora-Exegese differenzieren will, stellt sich automatisch die Frage, wie kann ich bestimmte Funktionen besser und präziser beschreiben, und in dem Augenblick liegt Personalisierung relativ nahe, nicht nur in der Antike, also das ist jetzt eine sehr religionsphänomenologische Überlegung, aber es gibt natürlich auch rein endogene Wurzeln, auch wenn ich nicht in Alexandria bin und gelernt habe, dass die Mittelplatoniker was mit dem zweiten Gott haben, dass ich ein Interesse daran habe, mein Reden über bestimmte Funktionen Gottes so zu präzisieren, dass es eine Tendenz der personalen Separation gibt. Mal ganz vorsichtig zu sagen, und das, obwohl ich Monotheist bin, um diesen Begriff aus der Religionswissenschaft der Frühneuzeit zu verwenden. Also ich finde immer, wenn von dem Binitarismus die Rede ist, dann man muss auch aufpassen, dass man so, Judentum und Christentum dürfen nicht zu so einem grauen Amalgam werden, in dem irgendwie alle Katzen gleich sind, sondern man muss sich klar machen, die Philo redet von Hotheos und Theos. Der möchte schon klar differenzieren und sagen, es gibt einen einzigen Gott und noch einen Gott. Und sozusagen diese Spannung, die muss man, wenn man dem Philo gerecht werden will, zusammenhalten. Der wäre, glaube ich, tief beleidigt, wenn man zu dem sagen würde, na, im Grunde gehst du darüber zu den Christen besser mit dem, was du sagst. Sondern der war der Auffassung, man könnte das sagen. Und ich finde erstmal immer die Beschreibungsebene, wir beschreiben, was der gesagt hat. Und da kann man ja immer noch sagen, das überzeugt mich oder das überzeugt mich nicht. Man muss sich klar machen, dass wir so eine schöne Philo-Ausgabe haben, liegt am Breslauer Rabbinerseminar. Ja, das dafür gesorgt hat, warum nicht irgendwie die Christen in der Humboldt-Universität, sondern Philo ist aus der Mitte des Judentums wieder ins wissenschaftliche Gespräch geführt worden. Absolut,
ja. Na gut, aber jetzt drängt es mich doch, Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, jetzt einfach nochmal zu wiederholen, also das normative Judentum, das dem rabbinischen Judentum entstammt, das hat das, was dann Schituf heißt, also Binitarismus, radikal abgelehnt, und das hat sich auch seit dem ersten Jahrhundert, ich meine, das ist auch noch ein Punkt, liturgisch niedergeschlagen, im 18-Bitten-Gesetz. Ich meine, also Spekulationen sind das eine, was sich in liturgischer Praxis ausgedrückt hat, ist natürlich etwas völlig anderes. Und jetzt müsste man, weil wir jetzt da unten mit Messias geredet haben, müsste man auch noch die Rabbinen zu Wort kommen lassen, die vom Messianismus jeder Art gründlich genug hatten. Es gab also, ja einen Rabbi, der gesagt hat, wenn der Messias kommt, lass mich damit lass in, mich Ruhe. In Ruhe. Ja. Ich will davon nichts nicht hören.
Aber Herr Brumnik, genau, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Das ist genau der Punkt. Also ich bin inzwischen etwas vorsichtiger geworden, von dem normativen Judentum zu reden, das irgendetwas ganz allgemein radikal abgelehnt hat. Auch das sogenannte normative rabbinische Judentum war vielfältiger, offener, diskussionsfreudiger als das 19. Jahrhundert uns das weismachen wollte. Also da könnte ich einige mit Rashim, die Sie es ja kennen, zitieren. Also eben nicht nur meine Merkava-mystischen Texte, auch das klassische rabbinische Judentum war nicht das Judentum. Und wenn es ein wichtiger Erfolg der Arbeiten von Daniel Bojarin ist, wir haben darüber gesprochen, dann ist es genau das zu zeigen, dass es das klassische, normative, rabbinische Judentum nicht gegeben hat.
Ja, aber worauf ich hinweisen wollte, was es aber gegeben hat, ist eine liturgische Praxis. Gebetstexte, über die haben wir überhaupt nicht geredet. Da würde ich sagen, ist diese Strömung so weit wie möglich. Also ich sehe jedenfalls nicht, bei der Braut Shabbat, also wo die irgendwie überlebt haben sollte, verschwunden. Und dann würde ich jetzt gerne noch eine Spekulation äußern. Also eine Diskussion ist ja immer, wo sind die ganzen Priesterleute verblieben? Also meine Vermutung wäre, in diesen ganzen Texten ist so viel vom Tempel und den Thronen und den Heerscharen, da assoziiere ich dann die Levitenchören, was es sonst noch was gegeben hat. Also ich würde da vermuten, also spekulativ-soziologisch, irgendwie ist das ein Rest der priesterlichen Tradition, ähnlich wie, wenn ich das richtig verstanden habe, man in der neutestamentlichen Wissenschaft mit guten Gründen glaubt, dass der Hebräerbrief auch aus so einer priesterlichen Tradition kommt. Also da sind die vielleicht geblieben. Das wäre so
ja, das
meine
ist,
Vermutung.
Herr Brunmi, das ist eine These, die ist also durchaus, wird Sie nicht überraschen, die ist vertreten worden von Rachel Elior von der Hebräischen Universität. Ja. Ich bin sehr skeptisch, ob das auf die Priester hinausläuft. Das ist ein Thema für einen anderen Abend. Ja, okay.
Dann noch die letzte Frage, bitte.
Ja, ich möchte gern noch wissen, welche Rolle denn die Ruach oder auch die Weisheit in diesen Schriften spielt. In den kanonischen biblischen Schriften kennen wir sie ja durchaus, aber sie ist heute Abend, die beiden Stichworte sind sozusagen nicht gefallen. Ich würde mich aber sehr dafür interessieren.
Also in den Heralot-Texten spielt die Weisheit keine große Rolle, aber du lieber Gott, wenn wir über binitarische Ansätze reden, dann können wir uns das Buch der Sprüche angucken, in dem es von der Weisheit heißt, Gott hat mich geschaffen als Anfang seines Weges und die Weisheit sitzt bei Gott, als er die Welt erschafft, bei ihm und ist seine Shashuim, sein Vergnügen Tag für Tag. Und es gibt Leute, die das so verstehen, dass die Weisheit dort die kleine Tochter Gottes ist, also eine weitere göttliche Gestalt. Also hier hätten Sie ein Beispiel, wo darüber diskutiert wird, ob wir nicht neben Gott eine weitere göttliche Figur in den kanonischen Schriften haben, mittendrin, Proverbien, Sprüche. Weisheit Salomos, da spielt sie auch eine große Rolle, aber ist nicht kanonisch. Das können wir also sozusagen abtun, aber in Proverbien, da kann man darüber diskutieren. Das ist auch ein weites Feld. Also es gibt durchaus Ansätze. Und dann nochmal Philo. Philo, da spielt die Weisheit eine ganz große Rolle. Und eine Rolle, die nahe kommt einer weiteren göttlichen Gestalt auch.
So, dann sage ich Ihnen allen drei ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Ausführungen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir. Insbesondere auf Gebieten, in denen ich mich nicht so ganz hundertprozentig auskenne, dass ich dann oftmals ein quasi biologisches oder biologistisches Modell habe, also Geschichte quasi als Abwandlung des Darwinismus. Also da beginnt eine Entwicklung und irgendwann trennen sich Entwicklungslinien, hier in diesem Fall zum Beispiel Judentum und Christentum, und dann entwickeln die sich in unterschiedliche Richtungen. Es gibt nichts, was reversibel wäre. Man berührt sich nicht mehr. Man begegnet sich, aber man beeinflusst nicht mehr die gegenseitige Entwicklung. Also so irgendwie merke ich immer wieder, dass so ein Grundkonzept irgendwo im Hinterkopf lauert. Und ich freue mich immer, wenn das ordentlich zertrümmert wird. Und ich finde, Sie haben das heute Abend auf ganz wundervolle Weise getan. Uns daran erinnert, dass Geschichte, auch die Geschichte von Religionen und religiösen Beziehungen, auch wenn sie auseinander hervorgegangen sind, nicht in dem Moment nur noch auseinanderlaufen, wo sie sich getrennt haben, sondern weiterhin in Wechselwirkung stehen, in manchmal überraschender Wechselwirkung, wie Sie uns heute Abend auch mit einigen sicherlich hypothetischen Antworten des Vorgestellten vorgeschlagen haben. Und desgleichen finde ich, muss ich einfach als persönliche Freude noch hinzufügen, finde ich es sehr schön zu sehen und zu hören, dass man abstrakte theologische Aussagen auch in ganz wunderbare Bildlichkeit übertragen kann und einen geschlagenen kleinen Adonai, den werde ich als Bild im Gedächtnis behalten. Also ganz herzlichen Dank Ihnen, vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Und Sie sind jetzt herzlich willkommen, sich an Speis und Trank hier zu erfreuen. Guten Abend.